Zehnte historische Zürcher Miniatur, Ranft, 1478. In der zweiten Woche vom Horner 1478 steigen zwei Luzerner Gesandte am Hafen der Stadt in ein Schiff. Das biegt am Lopper vom Vierwaldstättersee in Altnachersee und landet dort am Rotzloch. Von der Lände aus steigen die zwei am Mählbach nah bergauf, richtig Brünig bis auf eine freundliche Ebene, und weiter nehmen sie den Weg am Gestüt und an einer Falchnerei vorbei gegen das Dorf Kerns. Im Auftrag von der Regierung von Luzern sind der Peter Tamme und der Peter Vomecke unterwegs zum Bruder Klaus für eine gutachterliche Beratung. Der Siegesbecher, wo die Eidgenossen vor einem Jahr getrunken haben, ist bitter geworden. Die Länderorte sind nämlich empört über das sogenannte Ewigburgrecht, wo Luzern zusammen mit Zürich und Bern Mitte 1477 mit Freiburg und Solothurn abgeschlossen haben. Jetzt laufen schwierige Verhandlungen und der Luzerner Rat steht vor heiklen Entscheiden. Wegen dem Konflikt ums Burgrecht kommt die Luzerner Gesandtschaft schon das dritte Mal zum Einsiedler in Ranft. Das erste Mal am 9. Jänner, also vor der Tagsatzung vom 28. Jänner, wo das Burgrecht traktandiert war, dann am 31. Jänner. Jetzt, wenn die Urkantone am nächsten Sonntag, am 15. Horner, in Bern nochmal verhandeln. Die beiden Luzerner Ratsherren und Landvögte lönnt sich nochmal durch den Kopf gehen, was im vergangenen Jahr passiert ist. Wenn man denkt, sagte Peter Tamme, wie der Zürcher Zoftmeister von den Krümpelhändler vor Murten Furore gemacht hat. Du redest vom Burgherr von Dübelstein, wirft Peter von Mecken ein. Und dass an europäischen Fürstenhöfen heute noch geredet wird über seine Ansprache, wo die Eidgenossen für ein Bündnis mit Lothringen begeistert hat. Das ging noch, aber bald ist man so weit, dass die gekrönten Häupter alles nur noch mit dem Wald abmachen und wir können nun aber brav nicken. Ja, und wie ein Basel der Herzog René persönlich empfahl, der Nobelritter steigt von seinem Ross ab, nimmt den Zügel vom Hauptmann Walme sim und führt den Gerber hoch zu Ross in die Stadt. Er ist halt mit einem Freiwilligen her angekommen, übrigens ohne Auftrag von der Tagsatzung. Einverstanden sei man immerhin gsi. Spätestens nach seinem vernichtenden Schlag vom 5. Jänner vor Nancy. Das ist ja ein überwältigender Sieg gsi. Im Herzog Charles seine Leiche findet man Füdliblut und Stief gefroren im Dreck. Bern wollte natürlich sofort die Freigrafschaft besetzen. Aber der französische König mischt sich ein und die Eidgenossenschaft zieht eine Abfindung mit 150.000 Gulden vom deutschen Kaiser vor. Dabei spart der französische König erst noch 60'000 Gulden von diesen 80'000, die er uns Eidgenossen hätte müssen zahlen, weil wir ohne seine Hilfe den Krieg, seinen Krieg, geführt und gewonnen haben. Die Länderorte können sich halt keine gemeinsame Herrschaft vorstellen, so weit weg und über so ein grosses Gebiet. Da muss eben Bern auf das Land verzichten. Der Reichtum an Salz, Korn und Wein könnte schon die Versorgungsengpass aufheben, wo wegen der jetzigen Bevölkerungsexplosion immer zwingender werden. Klar ist Bern verschnupft, auch über den Saubannerzug vom August 1477 ins Wattland. Überhaupt nehmen seit dem Sieg über Burgund die vielen Kriegs- und Raubzüge überhand, wo junge Freischärler auf eigene Faust unternehmen. Uns ist dort könnte da lang das unerlaubte Reislaufen verbieten, wenn die inneren Orte gar nicht so unglücklich sind über das Geld, das die Leute heimbringen. Das bringt nur Unruhe in unsere Untertanengebiete. Du sagst es, im Entlebuch mottet's und es gehen Gerüchte um. Der Obwaldner Landeshauptmann Amstalten sympathiere mit Aufwiegler. Es Weile setzen die beiden ihren Weg wortlos weiter. Der Peter vom Ecke besinnt sich auf Ereignisse auf der Alpen Südseite, wie die Frau vom ermordeten Herzog Gian Galeazzo Maria, die Bona von Savoye, verpflichtet sich im Juli 1477 den Eidgenossen 30'000 Gulden zu zahlen, bleibt es aber schuldig. Belenz ist hier eine Hafenstadt am schiffbaren See auf der Magadino-Ebene. Uri rückt mit 10'000 Mann vor den bedeutenden Umschlagplatz und mahnt die Eidgenossen um Unterstützung. Ohne Begeisterung schicken die städtischen Orte Truppen ins Altbirgisch. Als Hauptleute wirken unter anderem der Adrian von Bubenberg und der Hans Waldmann. Der hat seine Instruktionen von Zürich. Er weiss Waren von Zürcher Kaufleuten in Belenz, die gefördert wären beim Sturm auf die Stadt. Er schätzt die Macht vom Herzogtum hoch ein und er bezieht Pensionen vom Mailand. Das Geld wirft man ihm jetzt vor. Da aber schliesst tagsatzig gegen die Meinung von Uri einen Rückzug von der Hilfstruppe auf die Alpen-Nordseite. Im vergangenen Dezember stehen drum nur noch 600 Mann unter dem Frischhans Teiling bei Giornico, wo ein weit überlegenes Mailänderheer das Tal darauf kommt, lässt er einen Bach stauen und greift an in dem Moment, wo der Find ohne Fusseisen, auf dem Glatteis hilflos ausrutscht. Auf diese Art gelingt dem Teiling ein überwältigender Sieg. Der Luzerner Hauptmann wird weitum als Held gefeiert und gefällt sich mit abschätzigen Sprüchen, wo namentlich Zürcher hässig machen. Der Peter vom Ecke nimmt den Gesprächsfaden wieder auf. Mich beschäftigt die Sache von Giornico fast mehr. Ja, Uri fühlt sich von der Stadt verraten. erst recht werdet's stur bleiben gegen das Bürgerrecht. Mit diesem Gespräch verkürzen sich die zwei Luzerner Herren den Weg durch die gleisige Schneelandschaft nach Cherns. Am Gasthaus vom ehemaligen Landamme, dem Hans unter der Flue, klopft's an. Dem Hans unter der Flue seine Frau, eine Tochter vom Sahner Kastlan Chlevi Baumer, macht Türen auf. Im dunklen Hausgang sind die zwei geblendet, aber in der Wirtsstube leuchtet ein heller Schein durch die Putzenscheiben rein auf die gemütlichen Holzwände. Nicht lang kommt schon der Hans mit einer Kante Wein und drei Becher an massiven Tisch und hockt zu. Was gibt's Neues? Fragt er. Neues eben nüt seit dem letzten Mal, meinte die Dame. Dass man zu Zürich wütig ist über die Sprüche von unserem Landmann Teiling, werdet ihr auch wissen. Es ist aber auch eine Schande, wie man Turner im Stich lässt. Der Peter von Mecke wirft ein. Ja, der Wind bläst jetzt stark im Waldmann ins Gesicht. Das ist der grösste Abzocker ihrer ganzen Eidgenossenschaft, machte Hans. Unser Schultheiss, der Herr Seiler, lachte er von Mecke diplomatisch, ist ganz deren Ansicht. Drauf redet man von aller Hand und man vermied brenzlige Themen. Dass Obwalde seinen Widerstand gegen die Erbeinigung mit dem Erbfind an der Zürcher Tagsatzung vom 26. Januar 1478 endlich aufgegeben hat, so dass auch Schweiz, Zug und Glarus dem Nichtangriffspakt mit Habsburg beitreten sind, das erwähnt man da gescheiter nicht. Am anderen Tag fragen die Diplomaten, ob sie wieder Ross mieten können. Für zum Niklaus rauf, gebe ich gern meine Ross. Was der sagt, ist gut, wenn er nur auf ihn hört. Wir hören schon, aber entscheidet ein anderer. Ich weiss schon, wie das ist. Sagt denen nu, nochmal, Obwalden ist fest entschlossen, aus dem Bündnis mit Fribourg und Solothurn wird nichts. Sonst gäb's am Ende noch Krieg, meint er zweideutig. Wir können nur immer das Gleiche sagen. Es geht um ein Bürgerrecht, nicht um einen neuen Bund. Ja, ja, das habt ihr Städter von euren spitzfindigen Juristen. Aber wenn alle Luzerner auch noch Solothurner Bürger sind, so habt ihr dank präzis die gleiche Hilfsverpflichtung im Kriegsfall. Alles Reden nützt nichts, Meinungen sind gemacht. Soweit die zeithistorisch Zürcher Miniatur, Rampft 1478. Später geht's in der gleichen Miniatur weiter.